Hallo und herzlich willkommen zum Coaching Insights Podcast. Mein Name ist Sascha Johann und in diesem Podcast kannst du mir in ganz konkreten Situationen aus meinem Coaching- und Trainingsalltag über die Schulter schauen. Zudem gibt es hier Einblicke in die Welt von interessanten Persönlichkeiten, die wirklich etwas bewegen. Ich wünsche dir gute Unterhaltung und viele wertvolle Insights. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Coaching Insight Podcast und heute bei mir zu Gast ist Axel Mittbauer. Axel Mittbauer hat am 17. August 1969 die DDR, die damalige Deutsche Demokratische Republik, verlassen. Also er ist geflohen und hat als einer ganz wenigen Menschen oder vielleicht sogar der einzige Mensch seinen Sport auch dazu eingesetzt, aus der DDR zu fliehen. Axel, du bist ja damals von Boltenhagen schwimmend 22 Kilometer aus der DDR geflohen. Und was man ja auch sagen muss, dein Weg, deine Karriere war eigentlich aufgegleist. Du warst ein sehr erfolgreicher Schwimmer. Du warst zweimal Meister, zweimal Landesmeister im Freistil über 400 und 1500 Meter. Ein Lieblingskind, sage ich jetzt mal, des Regimes und trotzdem wolltest du die DDR verlassen. Warum das?
Ja, ich komme aus einer sogenannten bürgerlichen Familie. Das heißt, mein Großvater, mein Großvater mütterlicherseits hatte 13 Schuhmachergeschäfte in Leipzig und väterlicherseits hatten wir Polstereien. Und nach dem Zweiten Weltkrieg, als sich dann die DDR etablierte, 1949, wurden wir enteignet. Und dann wurde es natürlich von der Familie schon von vornherein gegen diesen Staat schon aufgestellt. Ja? Und das hat sich dann später verfestigt, weil man kriegt da Sachen vorgegaukelt, die also nicht so sind, wie sie sein sollten.
Du wurdest ja früh als Kind auch von der Familie getrennt, gell, wenn ich das richtig gesehen habe. Hast deine Mutter auch sehr selten gesehen. Und dann wurdest du aber mit 8 Jahren, wurde dein Schwimmtalent entdeckt.
Ja, das ist so gewesen. Mein Vater war in Kriegsgefangenschaft. Meine Mutter durfte nicht studieren, weil sie aus einer bürgerlichen Familie stammte, obwohl sie ein Abitur von 1,0, in Schweiz würde man sagen 6,0, hatte, durfte sie nicht studieren, weil im Prinzip nur Arbeiter- und Bauernkinder gefördert wurden. Und da musste meine Mutter einen Beruf erlernen, dann hat sie Feinmechanikerin gelernt und dann war sie ja Arbeiterin und dann wurde sie aufgrund ihrer immer noch Top-Leistungen wurde sie zum Studium nach Mittweida, das ist an der Kriebsteintalsperre, wurde sie delegiert. Und ich musste 3 Jahre in ein Kinderwochenvollheim. Also von 4 bis 6 war ich in Kinderwochenvollheim. Dann wurde ich ein sogenanntes Schlüsselkind. Das heißt, ich kriegte am Hals eine Schnur mit einem Schlüssel um den Hals gehangen und musste mich selber versorgen. Weil meine Großmutter, mein Großvater starb. Meine Großmutter musste dann mit 53 Jahren, wie gesagt, wurden wir enteignet und sie musste dann in einem Großbetrieb im 3-Schichten-System, Frühschicht, Spätschicht, Nachtschicht, musste sie Bleche stanzen und hatte auch keine Zeit, also musste ich für 3 Jahre in die Kinderwochenvollheim. Und dann, wo ich rauskam, wurde ich eingeschult mit 6 Jahren und dann wurde ich das sogenannte Schlüsselkind und musste mich selbst versorgen. Und wenn ich Glück hatte, hatte meine Großmutter gerade entsprechende Schicht. Dann hatte ich wenigstens meine Großmutter. Aber wenn die Nachtschicht hatte oder Spätschicht hatte oder sonst was, dann musste ich mich total alleine versorgen. Ab und zu hat eine Nachbarin noch zu mir geschaut.
Okay, und das ist ja schon eine ziemliche Herausforderung für ein Kind. Auch sag mal so, die Menschen, die ja jetzt das nicht so nah miterlebt haben und so weiter. Gib mal so einen Einblick, wie war so das Leben allgemein so in der damaligen DDR? Wie war das so? Wie muss man sich das vorstellen?
Das war sehr reglementiert, sagen wir mal so. Also es war alles praktisch vorgegeben. Selbst die Produktion mit den 5-Jahresplänen, genauso war dann, wo ich dann später im Sport war, gab es Vorgaben, was man an Zielen erreichen musste. Sonst war man einfach nicht mehr dabei.
Okay. Okay, also alles reglementiert, alles vorgegeben. Und wie
Ja.
kam es dann dazu, dass du für den Schwimmsport entdeckt worden bist mit 8 Jahren?
Ich komme eigentlich aus einer Schwimmsport-Traditionsfamilie von 1898. Also mein Urgroßvater war schon in dem Club und mein Großvater, die waren Präsidenten. Und mein Vater war Sachsenmeister und dann kam der Zweite Weltkrieg. Ich bin praktisch die dritte Generation und ich wollte immer schwimmen. Aber das in der DDR war das nicht so, dass man in den Club gehen konnte, so wie deine Tochter. Du zahlst Beitrag und dann macht sie mit. Das ging in der DDR nicht. Du musstest als Talent erkannt werden. Es gab auch Talentwettbewerbe, sogenannte Mini-Spartakiaden. Und dort musstest du eigentlich als Talent erkannt werden oder in der Schule beim Schulsport. Die hatten sehr gute ausgebildete Lehrer, die alle an der DHFK Leipzig, an der Deutschen Hochschule für Körperkultur, studiert hatten. Und die hatten ein sehr gutes Auge hatten die meisten von den Lehrern. Und die konnten dann genau sagen, das sind das beste Mädchen im Turnen und das ist der beste Junge im Turnen, das ist das beste Mädchen im Schwimmen und so weiter und so fort. Und wie gesagt, dann gab es in den Großschulen gab's meist 6 Klassen, also Klasse 1a, 1b, 1c, 1d, 1e. Und dann machten die gegeneinander schon mal einen Schulwettbewerb. Dann ging man auf Stadtwettbewerb, auf Kreisebene, auf Bezirksebene. Und dann musste man rausgesucht werden, dass man überhaupt aufgenommen wurde im sogenannten Zentrum, im Leistungszentrum.
Warum war das dem Regime damals so wichtig, dass man eben gerade auf der sportlichen Bühne Erfolge feiern konnte? Da wurde ja unglaublich viel Aufwand auch betrieben. Warum war das so wichtig für das Regime?
Ja, also so unheimlichen Aufwand haben die gar nicht betrieben. Die haben sehr gut selektioniert, aber für sie war es natürlich wichtig, die wollten die politische Anerkennung erreichen. Und mit den großen sportlichen Leistungen, die sie ja geschafft haben, ja, ist ihnen das zum Teil auch gelungen. Und deswegen, es wurden auch manche Sportarten nicht mehr gefördert. Also sagen wir mal so, Wasserball, da brauchen wir für eine Mannschaft 15 bis 20 Athleten, die können eine Medaille gewinnen, aber 16 Schwimmer, da gewinnt jeder Schwimmer 3 Medaillen, da haben sie 48 Medaillen. Und deswegen, das wurde auch leistungsmäßig schon gesteuert.
Also
Nicht alle
Medaillenspiegel im
Sportarten.
Fokus. Und du warst ja einer von denen, die wirklich gefördert wurden. Ich habe auch gelesen, du hast mir auch mal erzählt, du bist ja täglich 6, 7 Stunden geschwommen, 20 bis 30 Kilometer. Das hat dir danach dann die Basis gelegt für deinen Fluchtversuch, zu dem wir jetzt nachher dann auch noch zu sprechen kommen. Also du warst wirklich auf Kurs in dem Sinne. Du warst, soviel ich weiß, ja auch selektioniert für die Olympiade in Mexiko 1968. Und sag mal, wann kam denn so der erste Mal oder so dieser Moment, wo du gesagt hast, jetzt will ich fliehen, jetzt will ich die DDR verlassen? Was war das für ein Moment?
Also das kam schon sehr früh. Also wie gesagt, ich wurde ja von zu Hause aus schon gegen diesen Staat eingestellt. Ich kam dann auch, ich glaube, mit 14 Jahren habe ich schon den ersten großen Auslandswettkampf in Schweden damals gehabt. Und dann konnte man sich ja selber ein Bild machen, wie es da so im westlichen Ausland war. Und da konnten die einem nichts mehr erzählen. Wir wurden ja auch geschult, politisch geschult, zweimal die Woche zu einer sogenannten Rotlichtbestrahlung. Das heißt, da wurde uns erzählt, wie großartig die DDR ist und wie schlecht doch der Westen ist. Ja. Und wenn ein Sportler der DDR gegen einen Sportler von der Bundesrepublik zum Beispiel oder Sportler des westlichen Auslands verliert, verliert der Kommunismus über den Kapitalismus. Und das darf nicht sein. Und dann mussten wir trainieren, ja, du hast recht gesagt, wir haben in der Regel so 20 Kilometer täglich trainiert und dann nebenher nach Schule, das ist schon ganz schön anspruchsvoll gewesen, da war man von früh bis abends, war man voll beschäftigt.
Und dann kam
Aber
eben.
es hat trotzdem Spaß gemacht.
Ja, du eben, du konntest ja auch Erfolge feiern. Das Wasser scheint ja auch dein Element zu sein und auch schon über Generationen hinweg bei den Mitbauern, bei deiner Familie. Und es gab ja so eine erste erst versuch mal 1968 von deiner Seite in Budapest, als du an einem Schwimmwettkampf den Wolfgang Krämer, den Schwimmer damals, und seinen Trainer Werner Ufer kennengelernt hast. Aber damals, das ist ja dann gescheitert.
Ja, du musst sagen, das waren die internationalen ungarischen Meisterschaften in Budapest auf der Margareteninsel. Und ich habe die zwei konkret angesprochen. Im Ostblock bei den Wettkämpfen hat die Staatssicherheit und auch die mitgereisten Parteifunktionäre, die haben nicht so gut aufgepasst, weil da konnte ja nicht viel passieren. Mhm. Und dann konnte ich mich im hinteren Teil der Halle konnte ich mich mit den beiden treffen. Warum gerade zu dem Zeitpunkt? Weil wenn man 18, nicht 18 ist, ist man nicht volljährig. Mhm. Und bevor man ins westliche Ausland kam, mussten die Eltern unterschreiben, dass, falls man nicht zurückkommt, dass sie einen übers internationale Rote Kreuz anfordern.
Aha.
Und jeder Staat der Welt wird sie ausliefern, weil sie nicht volljährig sind.
Aha.
Und deswegen ging es erst mit 18, deswegen erst 1968.
Und wie ging dann das vonstatten? Also du hast ja diese Kontaktaufnahme dann an einem Wettkampf in Budapest gemacht, aber das ist dann gescheitert, ziemlich früh, gell, dieser Versuch?
Jein, ich hab den beiden gesagt, dass ich weg will und ob sie mir helfen können. Mhm. Das heißt, ich weiß zwar, dass ich ins westliche Ausland komme, aber ich weiß im Prinzip eine Woche vorher, wohin ich komme. Mhm. Also sagen wir mal, Trophäe der Sieben Hügel von Rom. Mhm. Jetzt bin ich in Rom, habe damals 30.000 Lira oder was weiß ich, 40.000, was wir gekriegt haben. Ich spreche nicht Italienisch, also heute schon, aber damals nicht. Ich weiß nicht, wo die deutsche Botschaft ist und so weiter und so fort. Mhm. Wie soll ich dann wegkommen? Mhm. Mhm. Und dabei sollten sie mir eigentlich helfen. Mhm. Und ich wusste, dass sie selber wissen, wo sie schwimmen, weil sie konnten das teilweise als Nationalschwimmer selber bestimmen, wo sie schwimmen. Aber ich wusste es halt nicht. Und die sollten mir eigentlich nur Nachricht zukommen lassen, wo sie sind. Sie hätten sagen können, hätten Karte schreiben können. Letztes Jahr war ich im Norden in Urlaub, dieses Jahr war ich im Süden. Da hätte ich schon gewusst, Malmö und Rom, sagen wir mal. Mhm. Ja. Dann hätte ich mich auch vorbereiten können, denn ich kann ja nicht jedes Mal Zeugnisse und Papiere und so alles mitschleppen. Irgendwann wäre ich kontrolliert und dann fragen die, ja, was wollen sie denn damit? Mhm. Das ging halt nicht. Und deswegen, wenn das in Rom gewesen wäre, hätte ich schön meinen Wettkampf geschwommen und dann wären die mit dem Auto gekommen. Ich hätte mich dann verabschiedet von der Mannschaft und wäre ins Auto gestiegen und wäre in die Bundesrepublik gefahren. Mhm. Ja, und das war eigentlich der Sinn. Aber da die im Westen nicht wussten, was eigentlich in der DDR abging, haben die beiden mir einen Brief geschrieben mit den Fluchthelfern und Möglichkeiten, Mittelsmännern von den westlichen Städten Europas, wo die großen Wettkämpfe stattfinden.
Ja.
Und den Brief hat die Stasi abgefangen.
Okay, okay. Und das hatte dann auch dazu geführt, dass auch die Stasi bei dir aufgekreuzigt und auch dich inhaftiert hat, gell?
Ja, das war... ich war schon qualifiziert für Mexiko, so wie du das gesagt hast. Und hätte vielleicht dort auch sogar eine Medaille gewonnen. War also sehr gut im Training eigentlich. Mhm. Und ich kam von einem Kirmes, in Leipzig heißt das Kleinmesse, da hatte ich noch einen kleinen Jungen aus der Nachbarschaft mitgenommen, kam ich zurück und dann stieg ich aus der Straßenbahn aus. Und dann hält in Wartburg neben mir und dann kommt einer raus und sagt, sind Sie Herr Axel Mittbauer? Und ich sage, ja. Ich dachte, die wollten nach dem Weg fragen oder sonst was. Mhm. Und dann haben die gesagt, wir haben Ministerium für Staatssicherheit, machen Sie keine Dummheiten, steigen Sie ein. Mhm. Dann habe ich den kleinen Jungen, hatte so eine Giraffe geschossen, habe ich den gesagt, hier, schnapp das und erzähl alles zu Hause. Mhm. Und ich war ja dann eigentlich 7 Wochen war ich weg. Keiner wusste, wo ich war. Die haben mich ja sofort dann 2-mal in Leipzig noch umgeladen und dann direkt nach Berlin verfrachtet, direkt ins Ministerium für Staatssicherheit, in die Normannstraße, Magdalenenstraße, Normannstraße.
Mhm. 7 Wochen warst du, also 7 Wochen ohne Training, ohne geregelten Tagesablauf, nehme ich jetzt an. Wie hast du diese Zeit überstanden? Das muss ja.
Ja, das war nicht so einfach. Ne? Ich ja. wurde ja auch gefoltert, würde man heute sagen. Also die hatten Lichtzelle, da kann man nicht schlafen, da ist ganz grelles Licht, oder man hatte Dunkelzelle. Und das war übrigens Eiszelle, da stand man so ein paar Zentimeter im eiskalten Wasser barfuß oder solche Sachen halt. Das würde man schon heute schon als Folter betrachten.
Absolut.
Aber ich sage mal so, das war eigentlich der Grund, also die Dunkelzelle, da spricht man zum Schluss, spricht man mit der Wand oder mit Gott oder mit sich selber oder wie auch immer. Mhm. Und dort habe ich gesagt, wenn ich nochmal rauskommen sollte, also zu mir selber gesagt, wenn ich nochmal rauskommen sollte, dann will ich alles Gute, was ich erleben durfte in meinem Sport, das will ich mal weitergeben. Und dann, ich wollte eigentlich früher Innenarchitekt werden.
Okay.
Ja, ja. Und dann war das gereift, dass ich in Sachen Sport gehe. Und wo ich dann geflüchtet bin ich ja dann, habe ich dann wieder angefangen, im Westen dann wieder zu schwimmen, nach einer ganzen Zeit, wie gesagt, und der Flucht über die Ostsee. Und dann habe ich in Köln studiert, in der Sporthochschule in Köln, und habe angefangen als Trainer, so wie man normal anfängt, in einem Club, der heißt Rhenania Köln Deutsch. Und da hatten wir einen wunderbaren Präsidenten, der hieß Fritz Schneider, und der hat gesagt, du kommst aus der DDR. Oh ja, ja, wir wollen was Neues machen, macht's doch mal so, wie ihr es gemacht habt. Ja, dann habe ich erstmal überlegt, ja, wie, ich habe gesagt, das geht nicht. Dann habe ich erstmal überlegt, wie haben wir es eigentlich gemacht? Und dann habe ich angefangen, so wie wir es in der DDR gemacht haben. Wir haben die Eltern uns angeschaut nach Merkmalen, wie groß sie sind. Ja, du kannst der beste Basketballtrainer der Welt sein. Wenn du nur Leute kriegst, die 1,60 Meter groß sind, wirst du nie was.
Wird schwierig, ja. Das hast du dir eben dann in Haft vorgenommen und dann auch umgesetzt. Jetzt gehen wir mal nochmal zu diesem Zeitpunkt. Irgendwann konntest du ja die Haft verlassen. Und wurdest du dann wieder Schwimmer, oder wie ging das dann weiter mit dir?
Ja, ich bin dann wieder zum Schwimmen gegangen. Ich durfte nichts sagen, wo ich war oder was war. Und dann bin ich wieder schwimmen gegangen. Mein Trainer durfte mich nicht mehr trainieren.
Aha.
Dann hat mich jemand anders aus meiner ehemaligen Trainingsgruppe trainiert. Dann wurde ich im Club hintergerufen. Dann wurde ich gesperrt für alle Sportarten, lebenslang. Und dann habe ich mir nochmal einen Abschiedswettkampf ausbedungen und habe nochmal die gesamte DDR-Spitze geschlagen.
Hat nichts genützt.
Dann wurde ich wieder in den Club hintergerufen, in so eine Kommission. Und dann kriegte ich Sportstättenverbot für alle Sportstätten in Leipzig. Das heißt, ich durfte nicht mal eine grüne Wiese betreten. Das ist ja eine Möglichkeit, Sport zu machen. Da kann man ja Fußball spielen.
Wahnsinn. Und dann ist dieser Fluchtplan, der dich dann wirklich in den Westen gebracht hat, ja dann auch gereift, sage ich jetzt mal, hat dich noch mehr darin bestärkt, es endlich eben die DDR definitiv zu verlassen.
Ja, ich musste mein Leben in der DDR war praktisch zu Ende.
Ja.
Ja, ich wurde dann auch noch im Abitur, im Schriftlichen ging es nicht, aber im mündlichen Abitur wurde ich noch ein bisschen gedrückt, obwohl ich immer noch ein Top-Abitur gemacht habe. Aber dann war mein Leben in der DDR zu Ende. Und dann hat mir auch noch ein ehemaliger Lehrer hat mir gesteckt, dass man mich auch noch beruflich behindern will. Was soll ich denn machen? Und dann habe ich durch Zufall, das war also mehr sehr spontan, habe ich durch Zufall gehört, bei einer, ja, wie soll man sagen, bei einer Party, würde man heute sagen, von Jugendlichen. Die haben sich da unterhalten, dass man, ich weiß nicht, wie die da drauf gekommen sind, aber die haben unterhalten, dass man oben bei guter Sicht das westdeutsche Ufer sehen könnte.
Okay.
Als sie alle raus waren, habe ich einen Atlas genommen und habe geguckt. Ja, und dann war es 20 Kilometer, aber der Atlas stimmte nicht genau, es waren dann 30 Kilometer eigentlich. Ja, und dann habe ich zu meiner Mutter gesagt, ich schwimme von da nach da.
In Wolfenhagen.
Ja, meine Mutter war das Einzige, die es wusste.
Okay, was hat die gesagt?
Du bist verrückt. Ich habe gesagt, ja, aber ich bin sicher, ich schwimme von da nach da.
Okay.
Okay. Dann habe ich das in die Zeit umgesetzt.
Und erzähl mal diesen Moment, da musstest du ja auch zuerst mal nach Boltenhagen kommen. Du warst immer unter ständiger Beobachtung. Wie hast du denn das geschafft?
Als ich entlassen wurde von der Stasi, hat man mir gesagt, sie wüssten zu jeder Zeit und zu jeder Stunde, wo ich bin und was ich tun würde. Mhm. Das war auch so. Mit dem Wartburg, wo man mich das erste Mal verhaftet hat, waren zwei von der Stasi immer hinter mir her. Die haben mich immer, ob das jetzt gewollt war, um mich zu verunsichern oder was auch immer. Mhm. Ja, und dann musste ich die abschütteln. Das heißt, ich bin dann mit Vorbereitungen, das war also noch etwas schwierig, weil man kam ja nicht an Sachen ran, die Ostsee ist ja relativ kalt. Mhm. 18 Grad ist die schon mhm. ganz schön warm gewesen. Aber es gab ja keine Neoprenanzüge zu dieser mhm. Zeit. Also die gab es schon, aber nur in einer paramilitärischen Sportorganisation mhm. namens GST, Gesellschaft für Sport und Technik. Mhm. Und dann konnte man zum Beispiel tauchen und solche Sachen, aber immer nur in Binnengewässern. Und dann hinterher nach den Übungen wurden alle Sachen eingesammelt und weggeschlossen. Mhm. Also man kam eigentlich nicht dran. Mhm. Und ich hatte schon Schwierigkeiten, überhaupt an Fett, also an Vaseline zu kommen.
Ja, das war ja dann eben, als du dann deine Bewacher dann auch wirklich abschütteln konntest, dann...
Ich bin dann mit meinen Utensilien, die ich hatte, bin ich dann zum Bahnhof, bin dann von Leipzig nach Halle gefahren, aber der entscheidende Zug kam von Erfurt über Halle hoch, mhm. Magdeburg, Schwerin, Rostock. Mhm. In Schwerin bin ich dann vom Fahren zugesprungen.
Vom Fahren zugesprungen und dann direkt nach Boltenhagen?
Und ja, mal getrennt, mal per Anhalter, mal verschieden, ganz verschieden. Ich war einfach weg. Die zwei Beobachter, die ich hatte, die haben nicht mitgekriegt, wie ich da weggegangen bin.
Und sind auch nicht auf die Idee gekommen, der Axel Mitbauer könnte doch jetzt von Boltenhagen in den Westen schwimmen. Gott sei Dank, weil du hattest ja noch, brauchst ja noch gewisse Zeit für die Vorbereitung, gell?
So. Ja, genau. Aber nein, ich weiß nicht. Die haben nach mir gesucht, mhm. aber es ist in der DDR eigentlich so, dass wenn man irgendwo von irgendeinem Ort fortreist zu einem anderen Ort, zum Beispiel in die Ferien, mhm. dann hätte mich beim Rat der Stadt Leipzig abmelden müssen und mhm. dann oben an der Ostsee anmelden müssen bei den Medischen. Mhm. Und zurück gibt es genau das Gleiche. Und da war eigentlich jeder drauf programmiert in der DDR. Und mhm. Ich hab mich aber nicht abgemeldet, noch da oben nicht angemeldet. Die haben natürlich die Listen alles durchgeguckt und ich war nicht da. Mhm. Ja, die konnten sich nicht vorstellen. Also so ein Überwachungssystem hat schon wieder Lücken.
Mhm. Ja, Gott sei Dank.
Ja. Die man ausnutzen muss.
Die hast du ausgenutzt, weil am 17. August, am Abend, kam ja dann der Moment, wo du eben deinen Plan in Tat umgesetzt hast. Du hast es vorhin gesagt, du hast dich mit sehr viel Vaseline eingedeckt und hast dich dann auch vorbereitet, eben auf diese Flucht. Nimm uns an diesem Abend. Deine Mutter war dann auch vor Ort, gell?
Ja, die ist hochgekommen und die wissen ja bis heute nicht, wo meine... Ich muss mich ja ausgezogen haben, wo meine Sachen geblieben sind.
Aha.
Meine Mutter hat die ganzen Sachen eingepackt und ist dann mit dem Nachtzug ist die nach Leipzig und früh wurde sie schon verhaftet.
Mhm. Als du schon drüben warst und am Abend selbst, da hat sie dich, war sie bei dir und dann bist du gestartet auf diese über 20 Kilometer lange Reise.
Ich habe schon einen Tag vorher probiert, aber da war so viel Grenzbewachung da, dass ich nicht ins Wasser kam. Die Bucht wurde ja abgeleuchtet und dann gab es noch die sogenannte Grenzbrigade Küste, Doppelposten, die patrouillierten alle, was weiß ich, ein paar hundert Meter. Mhm. Und da musste man ja gucken, wie man überhaupt zu Wasser kam. Mhm. Mhm. Das war das schwierigste Unterfangen. Wenn man dann einmal, wenn der Wettkampf losgegangen ist, ich sage immer Wettkampf meines Lebens, wenn der losgegangen ist, dann ist man eiskalt. Sobald ich im Wasser war ich praktisch weg.
Aha. Und wie bist du ins Wasser gekommen? Wie hast du das geschafft? Das gab es Scheinwerfer und eben Grenzbeamte?
Ja, die Scheinwerfer, die haben, das sind noch alte Flak-Scheinwerfer gewesen. Mhm. Also Zweiten Weltkrieg, die noch über Lichtbogensystem, wie man schweißt zum Beispiel. Ne? Mhm. Das gibt ein ganz grelles Licht, aber auch viel Wärme. Mhm. Und dann die Dinger müssen aber 3/4 Stunde ungefähr müssen die gekühlt werden und die Kohlestifte müssen nachgesteckt werden, wo der Lichtbogen, die nutzen sich ab, wo der Lichtbogen übertragen wird. Und in der Zeit, da sind die ungefähr eine Minute aus, die Scheinwerfer.
Okay.
Und in der Zeit musste ich praktisch über die erste und zweite Sandbank hinweg. Und dann war ich im tiefen Wasser.
Da hast du also diese Minute.
Dann ging die Scheinwerfer wieder an. Ja, und kam dann gerade noch so ins tiefe Wasser und dann sieht man, musste ich am Anfang viel tauchen. Damit, man sieht ja über sich, ob da hell ist oder dunkel. Mhm. Und wenn man weiter draußen ist, verläuft man mit dem Wellenkamm, da sieht dann keiner mehr.
Sieht dann keiner mehr. Also diese Minute, die konntest du nutzen, schwimmen und dann tauchend und dann warst du außer Reichweite und dann ging es ja erst richtig auch los. Also eben, du bist gut 22 Kilometer im 17 bis 18 Grad, sage ich jetzt mal, kalten Wasser geschwommen. Wie hast du das geschafft? Was hat dir diese unglaubliche Kraft, diesen Antrieb gegeben, Axel?
Das kann ich nicht sagen. Das war vielleicht der Gedanke, dass man sehr zielorientiert, sehr fokussiert war, dass das eine gewisse Adrenalinausschüttung gegeben hat. Mhm. Ja? Aber sonst, wir hatten ja in der Schule hatten wir ja Astronomie, also konnte mich nach den Sternen orientieren. Aber dann, wenn man nach den Sternen sich orientieren will, muss der Himmel frei sein. Mhm. Und wenn der Himmel frei ist, dann ist es wieder kälter. Und also das ist schon verschiedene Sachen. Mhm. Und dann bin ich eigentlich, wenn ich dann westwärts geschwommen bin und letztendlich in der Lübecker Bucht dann drin war, in der erweiterten Lübecker Bucht drin war, dann konnte ich nach Lichtern, nach Fährschiffen und so schwimmen, weil die DDR hatte dort keinen Hafen mehr. Mhm. Wir hatten da nichts mehr. Das heißt, da war nur noch Grenzbefestigung und alles, was hell war und so, das war eigentlich westlich.
Ah, dann kannst du also quasi den Lichtern entlang Richtung Westen schwimmen. Und ich habe mal gelesen, gell, du hast ja in Astrologie auch gut aufgepasst und konntest dich da am großen Wagen zuerst noch orientieren. Ist das korrekt?
Ja. Aber ich sage immer, wir sind in der DDR umfassend zur Republikflucht ausgebildet worden.
Und das hast du brillant genutzt, weil bei dir ist es ja gelungen. Man muss ja auch sagen, es sind vorher und nachher sind ja über 200 Menschen, die das auch mal versucht haben, sind ja leider dabei auch ertrunken. Du hast es geschafft, eben sicher auch, weil du trainiert warst, weil du einen unbändigen Willen hattest und eben auch das Wissen eben um den Weg jetzt mal geografisch gesehen. Und dann kann man dann irgendwann deine oder diese wärmende und rettende Bäue, die du bestiegen hast.
Ja, das ist, sagen wir mal so, ich auf dem Weg da Richtung Westen kam dann irgendwann die sogenannte Tonne 2a. Das ist eigentlich eine Begrenzungsboje, weil die Ostsee nicht an allen Stellen so tief ist. Mhm. Das ist eigentlich eine Begrenzungsboje für die Fähren gewesen. Mhm. Gibt's heute, die gibt es noch, aber die ist umgestaltet. Die hat heute mit Solartechnik gearbeitet. Die heute. Mhm. Früher war das richtig oben so wie ein Mastkorb von den alten Segelschiffen. Mhm. Und ja, als ich an der Tonne vorbeigeschwommen bin, muss ich vorstellen, die ist ungefähr 5 Meter hoch. Ja. Als ich da vorbeigeschwommen bin, dann musste ich mir überlegen, wie unterkühlt bin ich schon? Mhm. Wie weit ist das noch? Das weiß man nicht. Ja? Mhm. Und wenn ich gewusst, dass ich schon in der 3-Meilen-Zone der Bundesrepublik bin, dann wäre ich wahrscheinlich durchgeschwommen. Aber ja, so war das dann nicht so klar. Und dann habe ich mir gedacht, dann steigst du auf die Boje, oben, wie gesagt, in den Mastkorb rein. Und das Licht, das wird eigentlich, das Blinklicht kam von der Kammer, da strömt Gas rein und das wird elektrisch gezündet. Das gibt praktisch dieses Licht. Und diese Zündung und das Verbrennen des Gases gibt natürlich ein bisschen Wärme. Dann konnte ich mich oben um die Tonne rumlegen und dann war ich etwas gewärmt, aber etwas.
Aha. Wie lange standst du da?
Ja, etwas, also mir schätzt, ich kann ja noch schätzen, dass ich bin 21 Uhr weggeschwommen in der DDR, dass ich so gegen 1 Uhr, 1.30 Uhr vielleicht, dort auf dieser Boje war. Und dann aufgenommen worden bin ich dann von dem Fährschiff 7.14 Uhr.
Mhm. Wie war das? Was war das für ein Gefühl, als dieses Fährschiff, die musste ja noch wenden, weil der Captain das ja zuerst gar nicht geglaubt hat. Und nimm es mit, das Gefühl, als sie diese Strickleiter runtergelassen haben, du hast gewusst, jetzt bin ich in Sicherheit. Was war das für ein Gefühl für dich?
Ja, also erstmal sind sehr viele Fischerboote rausgefahren, die mich gar nicht gesehen haben und auch entfernt waren. Und dann später kam eben dieses Fährschiff und da hat mich ein einziger gesehen. Und der ist zum Kapitän gelaufen, hat gesagt, da sitzt jemand auf der Boje. Und dann ist der Kapitän hingegangen zu ihnen und hat eine Schulter geklopft und gesagt, beruhigen Sie sich mal. Da sitzen immer zwei. Der eine knipst die Boje an und der andere knipst sie wieder aus. Und dann hat er darauf bestanden, da sitzt einer auf der Boje und dann haben sie das Fernglas genommen und dann haben sie gedacht, sie sehen einen Klabautermann. Ja,
Und
und
den haben sie dann
dann,
aufgenommen.
dann die waren eigentlich schon an mir vorbei, ja, und dann sind die zurückgekommen. Und dann kam der mit so einer Flüstertüte, so wie man es auch im Fernsehen teilweise sieht, mit so einer Messing-Flüstertüte. Was ich denn da machen würde. Und ich sage, na, ich komme von drüben. Er sagt dann, na, das hört man aber richtig nachgeäfft so sächsisch. Ich sage, ob er mich mitnehmen könnte. Er sagte, klar. Dann wollte ich schon runterspringen und ab. Und sagte, halt, Heckwasser beruhigen lassen. Und dann musste erstmal das abgeschaltet werden, alles. Und dann bin ich rüber. Dann haben die mir die Strickleiter runtergelassen. Und dann war natürlich ein Riesenauflauf auf diesem Schiff. Dann und ja, ich hatte eigentlich ein sehr, 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 sehr gutes Gefühl und dachte, ja, das war mal wieder ein Sieg des Willens. Ja, eigentlich war das der Abschluss, Finish des Wettkampfs.
Der Wettkampf
Ja,
deines Lebens.
und dann fühlt man sich natürlich auch entsprechend gut. Also, als wenn deine Tochter eine Goldmedaille gewinnt. Da fühlt sich
Ja,
gut.
das
Die
ist
Goldmedaille, die
das.
du gewinnst, die geht meist um den Hals und dann ab ins Bett und dann nicht wieder raus. Weißt du?
Ja, das sind dann diese großen Gefühle, kann ich mir vorstellen. Und wie ging es dann weiter? Kamst du dann nach Deutschland, nach Westdeutschland? Wie ging es dann weiter für dich?
Die haben mich dann, als dann, die haben mich mit reingenommen nach Travemünde. Als dann alle Passagiere runter waren, wurde ich vom Kapitän und ersten Offizier zum Bundesgrenzschutz gebracht, zwecks erster Angaben zur Person. Musste ja sagen, wer ich bin, alles drum und dran. Ich hatte ja keine Papiere, nichts. Ich hätte ja auch Spion sein können. Aber ich hatte ja auch Verwandte im Westen, die das bezeugen konnten. Und mich kannten natürlich auch viele westliche Trainer. Ja. Und insofern konnte ich beweisen, dass wer ich bin. Und dann wurde ich vom Sozialamt Lübeck übernommen und die haben mich dann geschickt ins Auffanglager nach Gießen. Ich nach Gießen und da hat mich dann schon das große Magazin Der Stern, haben sie schon drei von denen schon erwartet und haben mich dann direkt wieder weggeschleppt nach Hamburg.
Okay. Und die
Da
haben
bin ich
deine
dann.
Geschichte dann auch, haben die deine Geschichte mit?
Die haben das gemacht, denen habe ich das gegeben. Im Hintergrund hatte meine Tante, ich habe eine Großtante in Heidelberg gehabt, und die hat verhandelt mit verschiedenen Zeitungen. Es wollten auch andere Zeitungen, die hätten auch viel gezahlt, also Bild-Zeitung zum Beispiel. Aber die hätten natürlich eine politische Kampagne gegen die DDR gefahren. Aber ich hatte ja Verwandte im Osten, die wollte ich ja nicht beschädigen. Die hätten sie alle schlecht gehabt. Ja, und deswegen. War am fairsten war der Stand.
Und sag mal, hat dich dann das Regime in der DDR, haben die dich in Ruhe gelassen oder wie war das so in den ersten Jahren für dich, als du im Westen warst?
Naja, die haben schon versucht, ein paar Mal Anschläge auf mich zu verüben. Ja, also, vom Auto die Radmuttern losdrehen und solche Sachen. Das war schon nicht ohne. Und ein ehemaliger, der Lutz Eigendorf ist ja. Glaube ich sogar so ums Leben gekommen, der Fußballer. Ja, und aber ich hatte Verbindungsleute zum Bundesamt für psychologische Verteidigung in Euskirchen und dann hatte ich immer eine gewisse Sicherheit im Rücken.
Ah, doch, und eben denke mal auch, dass du halt eben, ja, dass man dich ja auch kannte, das macht es ja auch nicht unbedingt viel leichter dann für ein Regime
Ja,
gegen
das
jemanden
ist okay.
vorzugehen. Und
Ja.
sag mal jetzt eben, du bist ja dem Schwimmsport, bist du auch im Westen treu geblieben bis heute. Also du hast ja dann im Westen bist du auch geschwommen, auch noch einmal erfolgreich geschwommen, du wurdest ja mit der BRD-Staffel Europameister sogar.
Ja, ich bin auch
Olymp
deutscher Meister und mehrfach westdeutscher Meister und so geworden
Genau.
noch. Aber ich hatte das Jahr, wo ich praktisch stillgelegt wurde durch das Regime in der
Ja.
DDR, das konnte ich nie mehr so zur absoluten Weltspitze aufholen.
Das hat dich so zurückgeworfen. Das hat, Gott sei Dank hat es gereicht für diese Strecke von 22 Kilometern, aber da konntest du nicht mehr anknüpfen nachher an deine großen Leistungstage.
Ja, doch, ich sag doch, ich bin dann noch Europameisterschaften geschwommen,
Ja.
wäre vielleicht auch noch Olympische Spiele 72 geschwommen. Da habe ich mich aber bei der Aufnahmeprüfung zur Sporthochschule Köln habe ich mich verletzt. Und dann musste ich mir überlegen, bist du mit 26 Jahren noch mal dabei? Frage. Und dann habe ich mir gedacht, naja, irgendwann muss ich auch mal beruflich was machen. Dann habe ich dann gesagt, jetzt mache ich Studium. Und dann nebenher fange ich an als Trainer, so wie man anfängt. Dann wurde ich Nachwuchstrainer in Köln. 4 Jahre später war ich schon dann Cheftrainer in Düsseldorf. Dann hieß es, wer was werden will, der muss ins Ausland, der muss sich im Ausland bewerben. Ich ab nach Italien. Ich hatte Russisch-Englisch in der Schule, ich hatte Italienisch, also latinische Sprachgruppe, nichts drauf. Bin dann einfach in eine italienische Familie auf Sardinien rein. Ja, und dann irgendwann hat man Hunger. Ah, du Alfame. So wie die Kinder auf der Straße halt eigentlich die Sprache lernen. Und das habe ich dann gemacht. Dann war ich von 81, habe ich gesagt, 7 Jahre bis Ende 87 war ich dann in Italien auf Sardinien. Dann kam ich zurück, weil ich wäre dort vielleicht sogar geblieben, aber da zahlt keiner was für die Rentenkasse. Weil Italien ist ein bisschen schwierig. Dann da musste ich zurück, sonst hätte ich zu viel an Rente verloren. Ja, dann wurde ich Cheftrainer in Wiesbaden von 87 bis 95, 8 Jahre. Dann hatte ich einen Nabelbruch und konnte ein halbes Jahr nichts machen, weil wenn man das operiert hat, darf man nicht mehr als 5 Kilo heben. Und dann, wenn man da am Beckenrand steht, dann passiert einem was im Wasser. Muss man rein, muss man Hilfe leisten. Das konnte ich nicht, dann hatte ich Berufsverbot von der Krankenkasse und vom Berufsverband. Bei vollen Bezügen natürlich. Und als ich dann wieder hergestellt war, nach einem guten halben Jahr, wollte ich eigentlich in den süddeutschen Raum, aber da war nichts frei. Aber Basel war frei.
Basel, dann ging es in die Schweiz, nach
Dann
Rien.
ging ich in die Schweiz. Dann dachte ich, Basel ist ja 3 Meter hinter der Grenze. Ja, aber das sind Welten.
Schon, ne?
Das sind schon Welten, also von der Einstellung und anderen Sachen. Das ist ganz komisch, ganz anders. Und teilweise auch eine komplett andere Sprache. Ne? Die sagen, wenn sie kommen, sagen die, geben sie die Hand und sagen Tschüss. Habe ich gesagt, wie willst du schon wieder gehen? Solche Sachen halt. Ich bin von einem Feldmenschen ins andere getreten dort.
Ja, und in Basel
Aber
bist du ja auch hängen geblieben, gell? Also da wohnst du ja heute noch. Aber,
ja,
und
ich meine,
jetzt.
ich war ja 10 Jahre Cheftrainer in Basel
Ja.
und dann bin ich nochmal zurück, habe aber weiter in der Schweiz gewohnt. Ich war einer der wenigen, die in der Schweiz gewohnt haben und dann in Deutschland gearbeitet haben. Ja, also ich wohne immer noch in Rien in Basel und meine Frau leitet die größte Kita hier. Ich war dann in Karlsruhe. Und war ich 8 Jahre von Januar 2006 bis Ende 2013. Und dann kam ich zurück, weil ich musste zurück, weil meine Mutter, ich war der einzige Verwandte, den sie noch hatte einen Schlaganfall und dann habe ich meine Mutter gepflegt und habe nebenher ein paar Stunden gemacht in Biersfeld. Ja, und dann bei der Regionalmeisterschaft 2017 sind ehemalige Schwimmer von mir, von Basel, auf mich zugekommen. Die Hälfte meiner ehemaligen Mannschaft, die Hälfte ist in Bern und die Hälfte ist in Luzern. Und der Herr Grob, der ist ja bei mir früher geschwommen,
Bertrand
und der
Grob,
kommt
ja.
auf mich zu und es ist, wir brauchen jemanden, kennst nicht jemanden, oder kannst du nicht selber machen. Also sage ich, würde es ja machen, aber was mache ich mit meiner Mutter? Mhm. Ja, und dann, dann ist meine Mutter gestorben, eine Woche später habe ich zugesagt und dann habe ich nochmal 4 Jahre Cheftrainer in Luzern gemacht.
In Luzern. Und da haben sich ja unsere Wege das erste Mal gekreuzt, weil für die Menschen, die das jetzt nicht wissen, meine Tochter Anna May, das ist meine jüngere Tochter, die schwimmt auch seit Jahren begeistert und auch mit sehr hohem Zeitinvest. Und dann gab es einmal so einen Wettkampf und ich hörte eine markante Stimme durch die ganze Halle. Und da habe ich gesagt, das ist der Trainer. Und da habe ich deine Geschichte gehört und du hattest ja auch da, auch in Luzern, du hattest ja ein unglaubliches Standing und die nicht nur die Jungen, auch die Älteren, die Elite und so weiter, die hatten ja unglaublich Achtung vor dir, auch was du erreicht hast und auch wie du die Menschen dann eben trainiert hast, die Jungen wie die Älteren und sie dann auch wirklich weitergebracht hast. Und man kann ja auch sagen, das hält ja jetzt noch nach, du bist jetzt 2021 dann zurückgetreten, aber Axel Mittbauer ist in Luzern.
Wie? Im September 2021 bin ich zurückgetreten, ja, weil ich hatte Schwierigkeiten mit der Hüfte. Ich habe heute, genau, habe dann anschließend mich operieren lassen und habe 2 neue Hüften. Also es ging nicht anders. Ich musste dann zu der Zeit aufhören. Mhm. Ja. Aber ich bin dem Schwimmsport noch treu geblieben. Ich habe noch eine eigene Firma, Axel Mittbauer Sportservice.
Genau.
Und ich mache so eine Art Personal Training noch für Ambitionierte. Das heißt, wenn du jetzt kommst und sagst, du willst nochmal einen Hawaii-Triathlon machen und hast Schwierigkeiten im Schwimmen, dann kann ich dir helfen. Ja? Oder es kommen junge Leute und sagen, sie stehen 2 Sekunden auf 4 Meter Freistil vor dem Eintritt in die Nationalmannschaft für die Limit. Mhm. Und denen kann ich helfen. Aber ich habe auch, wie gesagt, Triathleten, auch ausländische Italienerinnen betreue ich und auch, ich habe auch jetzt, letzten Winter habe ich auch eine Beinamputierte betreut.
Okay.
Die haben ganz guten Erfolg gehabt. Mhm. Also, die ist jetzt Dritte der Europameisterschaft geworden. Meine Italienerin, die war im Abschlusstraining, ist die mir, eine 18-jährige Italienerin, ist die mir 4 Meter Freistil 4,24 geschwommen. Du kennst das ja bitte aus. Das ist schon eine Wahnsinnszeit. Und mit denen habe ich bis heute noch, die wohnen in Regione, Rimini. Habe ich sehr guten Kontakt, alles drum und dran. Ja, und dann kommen natürlich noch ehemalige Schwimmer zu mir.
Auch zum Training, ja, genau.
Und sagen im Rad.
Ja.
Ja, und was übernommen hat, mein Nachfolger, der Sascha Silva, der ist ja früherer Schwimmer auch von Basel. Mhm. Und so mit Anfeuern und so, das haben sie ja von mir gut übernommen. Also,
ja, das haut immer noch.
Ich habe da was bewirkt und das macht mich auch stolz.
Absolut.
Das Einzige, was halt schade war, meine Tochter war ja auch eine Spitzenschwimmerin, auch in Luzern. Und die geht jetzt zu den, wo ich dann weg bin, bin ich ja nicht mehr jeden Tag dann gefahren nach Luzern oder nach Soße. Und dann musste sie wechseln nach Basel. Mhm. Schwimmt sie für Basel.
Okay.
Und jetzt geht sie zu den European Youth Olympic Festival. Ist es selektioniert im 23. bis 29. Juli nach Maribor. Mhm. Und sie setzt die Familientradition jetzt fort.
Das ist schön. Also die Familientradition, die Nähe zum Schwimmsport, die ist geblieben. Ich werde natürlich unten dann, wenn ich den Podcast aufschalte, selbstverständlich auch Axels Webseite natürlich verlinken, dass wenn eben du interessiert bist, noch einmal irgendwo neue Höhen im Schwimmen zu erreichen oder sagst, da will ich noch besser werden und da brauche ich einen Profi, dann bist du bei Axel Mittbauer bestimmt gut aufgehoben. Axel, ganz, ganz herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns deine wirklich bewegende und faszinierende Geschichte zu teilen. Eben ein Beispiel dafür, was eben Wille, Überzeugung und eben die ganze mentale Kraft, eben, was man damit erreichen kann. Ganz herzlichen Dank. Ich habe es dir zum Start gesagt, das letzte Wort, das gehört in meinem Talk immer meinem Gesprächspartner und Axel, was gibst du den Menschen, die jetzt dieses Gespräch, unseren Podcast anhören, noch mit auf den Weg?
Ja, ich würde sagen, wenn du einmal ein Ziel hast, ist der schwerste Teil der erste Schritt. Und ansonsten gibt es nur eins. Durchhalten, Standing beweisen. Und dann führt das auch zum Erfolg.